Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski im Studio. Zu Beginn des jüdischen Lichterfestes Chanukka hatte Bundeskanzler Olaf Scholz das erste Licht auf dem Leuchter am Brandenburger Tor entzündet. Dieses Licht im Herzen der Hauptstadt sei dort genau richtig, sagte der Kanzler, als Symbol der Hoffnung und der Zuversicht. RBB24-Reporter Leon Thalier war bei der Zeremonie am Brandenburger Tor dabei.
Gegen 16 Uhr wurde die Kerze entzündet am Chanukka-Leuchter vor dem Brandenburger Tor durch Olaf Scholz. Und die Veranstaltung war sehr emotionsgeladen. Auf der einen Seite war es eine ausgelassene Feierstimmung, es gab Live-Musik. Auf der anderen Seite ging es aber auch viel um den Hamas-Terror und um die Opfer und um die Menschen, die aktuell noch in Geiselhaft sind. Es war zahlreiche Prominenz da, beispielsweise der Grünen-Politiker Cem Özdemir, die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas oder auch der regierende Bürgermeister Kai Wegner. Und Olaf Scholz, der zeigte ungebrochen seine Solidarität mit Israel.
Dieser Chanukka-Leuchter gehört genau hierher, vor das Brandenburger Tor, ins Herz unserer Hauptstadt. Als Symbol der Hoffnung und der Zuversicht. Und als Symbol der untrennbaren Zugehörigkeit jüdischen Glaubens, jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger zu diesem unserem Land. Und unser tiefes Mitgefühl gilt allen, die am 7. Oktober und in der Zeit danach Freunde und Familienangehörige verloren haben. Wir trauern mit ihnen um die Opfer.
Um 17 Uhr wurden die Absperrungen abgebaut und in den kommenden Tagen kann hier jeder am Lichterzünden teilnehmen. Noch 8 Tage geht Chanukka.
Und an 40 Orten in Berlin gibt es die Leuchter. In der Corona-Zeit wurde die telefonische Krankschreibung erprobt. Ab sofort ist sie ständig möglich. Arbeitnehmer mit Erkältungen oder anderen leichteren Erkrankungen müssen nicht mehr in die Hausarztpraxis kommen. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschlossen. Anruf genügt. Der Arzt muss den Patienten kennen und dann gibt es die Krankschreibung für maximal 5 Tage. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat sich in einer Arztpraxis in Berlin erkundigt, wie das ankommt.
In der Gemeinschaftspraxis Bernhard in Friedenau herrscht gemäßigte Betriebsamkeit. Ein paar ältere Patienten warten auf ihre Termine. Eine junge Frau füllt gerade den Anamnesebogen aus. An der Wand im Wartebereich wirbt ein großer Bildschirm für eine Auffrischung der Corona-Impfung. 2 Patientinnen mit Maske, die offenbar mit Erkältungssymptomen zu kämpfen haben, dürften künftig zu Hause bleiben. Denn Hausarzt Stefan Bernhard begrüßt die Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung, die heute dauerhaft beschlossen wurde.
Es ist sicher sinnvoll, dass der Patient nicht immer in die Praxis kommt. Und gerade wenn es eben ein gesunder Patient ist, gerade auch ein junger, gesunder, der vielleicht einfach nur einen grippalen Infekt hat, den er zu Hause mit Hausmittelchen wunderbar behandeln kann, dann muss er nicht bei mir in der Praxis stehen.
Aus Sicht des Hausarztes ist der Gang in die Praxis in solchen Fällen nicht nur überflüssig, sondern kann die Genesung sogar verzögern.
Jemand, der hohes Fieber hat, der denn zum Arzt hingeht, das ist eine körperliche Anstrengung. Und die soll man ja gerade vermeiden, wenn man krank ist. Und wir wissen, bei Virusinfekten bringen Antibiotika sowieso nichts. Es hat also auch keinen Sinn, dass ich ihm irgendwelche Medikamente gebe. Da ist es wichtig, dass er zu Hause bleibt, die normalen fieberstillenden Mittel nimmt. Und da ist es dann sinnvoll, dass er einfach nur eine Krankschreibung kriegt, damit er eben auch da den Rücken frei hat, um sich zu Hause kurieren zu können.
Gerade für Angestellte sehr kleiner Firmen ist die neue, alte Regelung eine Entlastung. Sie brauchen oft schon ab dem ersten Tag eine Krankschreibung, nicht, wie sonst üblich, ab dem dritten Tag. Telefonisch geht das nun wieder und zwar bei allen akuten Erkrankungen, die keinen schweren Verlauf erwarten lassen. Das sind in erster Linie einfache Virusinfekte ohne schwere Symptome, die allerdings besonders anfällige Patienten gefährden können. Für die Praxen ist der telefonische Umgang damit nun wieder um einiges einfacher, so Stefan Bernhard.
Die Zeitersparnis ist im Praxismanagementsystem. Der ruft an und dann rufen wir zurück, wenn es bei mir gerade passt oder nach der Sprechstunde. Ich muss es nicht so in der Sprechstunde mit reinmachen und ich kann die Patienten sozusagen besser trennen, die infektiös sind, zu den Patienten, die sozusagen chronische Krankheit oder andere Erkrankungen haben, weswegen sie in die Praxis kommen.
Auch einige von Bernhards Patienten wären heute vielleicht lieber im Bett geblieben. Dass das künftig wieder möglich ist, kommt gut an.
Also ich persönlich finde das super. Ich würde es auch persönlich nutzen. Ich bin jetzt hier Neukunde, deswegen konnte ich es noch nicht nutzen. Aber zum Beispiel mein Vater, der jetzt gerade Corona hat, hat es genutzt. Und ich finde das sehr praktisch, einfach, dass man nicht aus dem Haus gehen muss und trotzdem eine Krankschreibung bekommt. Ja, ich finde es sehr gut.
Ich habe es letztes Jahr tatsächlich schon genutzt und würde es dieses Jahr befürworten auf jeden Fall. Dann kann man sich den Weg in die Praxis sparen, wenn man halt krank ist. Ja, auf jeden Fall.
Sagen also Patientinnen zur telefonischen Krankschreibung, die ab sofort wieder möglich ist. Die beiden Pandas im Berliner Zoo sind bald weg. Vor 4 Jahren waren sie eine Sensation, der erste in Deutschland geborene Panda-Nachwuchs. Nächste Woche gehen sie auf große Reise in ihr Stammland China. Noch bis Sonntag kann man sich im Zoo von ihnen verabschieden. RBB24-Reporterin Jenny Barke hat es schon getan.
Von Reisefieber ist bei den flauschigen schwarz-weißen Bären noch nicht viel zu spüren. Genüsslich, langsam und bedächtig knabbern Meng Qiang und Meng Yuan, wie Pitt und Paula eigentlich heißen, an ihrem Bambus. Aufgeregt hingegen ist Tierpfleger Marvin Dufke, der spezielle Übungen mit den Pandas macht, um sie auf den Flug vorzubereiten.
Jetzt machen wir immer jeden Tag Kistentraining, 2-mal am Tag, einmal früh, wenn sie reinkommen, dann nochmal auf den Nachmittag. Da stellen wir halt eine Kiste an einen Schieber an, dass sie sich halt langsam dran gewöhnen, in die Kiste reinzukommen, dass man die halt nicht mehr narkotisiert, so wie früher zum Transport.
Ein weiterer Teil der Vorbereitung, die Quarantäne. 30 Tage vor dem Flug nach Chengdu in China dürfen Pitt und Paul nicht mehr aus ihrem Glasgehege, um zu vermeiden, dass sie Krankheiten einschleppen. Eine Sicherheit auch für ihre Artgenossen. Nur noch 1864 große Pandas gibt es in freier Wildbahn. Obwohl hinter der beschlagenen Glasscheibe nur wenig von den Zwillingsbrüdern zu sehen ist, kommen die Besucherinnen und Besucher zahlreich.
Ich komme aus Hamburg, weil ich dachte, ich nutze die Gelegenheit nochmal vor dem letzten Wochenende. Ja, das ist quasi so eine Tradition geworden. Dieses Jahr ist es jetzt das 3. Mal. Traditionell so die Geburtstage, also die 31.8. der letzten Jahre war ich tatsächlich immer hier.
Um nochmal Pitt und Paula auf Wiedersehen zu sagen. Tschüss Pitt und Paula, ihr kleinen frechen Bärchen mit den super knuffigen Pos.
Anton hat gestern im Radio gehört, dass die Pandas bald wieder nach Hause fliegen. Und da dachten wir, müssen wir nochmal kommen. Ja, schade. Wäre schon schön, wenn die noch da wären. Aber vielleicht gibt es ja nochmal Nachwuchs.
Auf Nachwuchs hoffen Besucher wie die Zoo-Mitarbeiter. Allerdings wird das nicht einfach, sagt Panda-Kurator Florian Six.
Und selbst wenn man es wieder versucht, ist das natürlich noch keine Garantie dafür, dass es auch wieder klappt. Nicht Pandas haben sehr, sehr kurze Zeiten, in der sie nur empfängnisbereit sind. Da muss alles stimmen, dass man Männchen und Weibchen zusammenbringt und mit künstlicher Befruchtung noch nachhilft.
Bei der Geburt von Pitt und Paul war Tierpfleger Norbert Zamel dabei. Dementsprechend geht ihr Abschied ihm hörbar nahe.
Wir haben mit denen ja wirklich extrem viel Zeit verbracht, Tag und Nacht. Und haben ja diverse Sachen mit denen erlebt, wie wir die hier von den Bäumen pflücken mussten, weil es so warm war. Und hier sind die ganzen Kollegen da hochgeklettert und. Dann kennen wir die Geschichte von Pitt mit diesen epileptisch-ähnlichen Anfällen. Also da sind viele Sachen, Höhen und Tiefen gewesen. Und klar wachsen ihnen dann ans Herz.
Schlecht gehen wird es ihnen in China aber nicht. Besser sogar, sagt Zamel, denn sie kehren zurück in ihren natürlichen Lebensraum, in die Provinz Sichuan. Und dort haben sie immer ihre Lieblingssorte Bambus verfügbar, zur richtigen Jahreszeit.
Es ist der 4., aber auch letzte Warnstreik der Lokführer in diesem Jahr. 24 Stunden lang bis Freitagabend 22 Uhr. Es gibt massive Einschränkungen. Im Fernverkehr werden maximal 20% der Züge fahren. In Berlin und Brandenburg nur wenige Regionalzüge und einige S-Bahnen. Wie sich nun Bahn, Fahrgäste und auch Privatbahnen auf diesen Warnstreik vorbereitet haben, das hat RBB24-Reporterin Claudia Stern im Vorfeld erkundet.
Der Potsdamer Hauptbahnhof. Wenn die Lokführer streiken, fällt hier ein Großteil der Verbindungen aus. Die S7 fährt gar nicht. Wer nach Berlin möchte, dem bleibt im Grunde nur einmal stündlich der RE1. Der wird von der ODEC bedient. Die streikt nicht. Es wird also beschwerlich für viele Bahnreisende. Doch die bleiben recht gelassen und bereiten sich vor.
Da ich Kinder habe, die zur Schule müssten, sind natürlich betroffen. Mein Mann ist auch betroffen. Ein bisschen nervt es, aber Verständnis haben wir ja trotzdem.
Wir verlegen eine komplette Konferenz. Wir machen das dann online und ist ein bisschen ärgerlich.
Indem, dass ich jetzt schon Zug früher nehme, weil ich jetzt nach Hause fahre, nach Regensburg.
Bleib zu Hause. Ich habe Homeoffice, kann von zu Hause arbeiten.
Doch, habe ich schon Verständnis. Man muss halt nur planen können.
Mehr als einen Notfallfahrplan kann die DB so kurzfristig aber nicht anbieten. Heißt, viele wichtige Verbindungen werden ausfallen. Im Fernverkehr sind es rund 80% und auch der Regionalverkehr in Brandenburg wird massiv betroffen sein, sagt Steffen Rutsch von DB Regio Nordost.
Es wird im Regionalverkehr der DB nur wenige Fahrten geben. Vereinzelt setzen wir auch zusätzlich Busse ein, um Fahrgästen ein Notfahrplan angeboten machen zu können.
Auf einen weitgehend normalen Betriebstag hoffen die Privatbahnen. Allerdings werden die Züge am Streiktag wohl wieder übervoll sein. Längere Züge sind aber keine Option, sagt ODEC-Geschäftsführer Lars Gerke.
Wir haben auch von der Kapazität her der Bahnsteiglängen gar nicht die Möglichkeiten, die Züge großartig zu verlängern, dass wir dort noch einen zweiten Zug hinten ranhängen. Nehmen wir mal die RE1 als Beispiel. Dann würden sonst einzelne Fahrzeugteile außerhalb des Bahnsteigs stehen. Also es wird dann eher zu Kapazitätsengpässen und gegebenenfalls zu Fahrgästen kommen, die vielleicht stehen bleiben, aber die Erfahrung vom letzten Mal zeigt, dass es nicht dazu kommen muss.
Bahnkunden müssen also tapfer sein. Aber die gute Nachricht zum Schluss: Nach dem Streik will die Lokführergewerkschaft erstmal einen Weihnachtsfrieden einhalten.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.